für einen längeren Zeitpunkt wohl das letzte Mal bei euch bin. Ich komme wieder, ganz bestimmt hier. Du kannst da ganz sicher sein. Aber wie das Gott halt so geführt hat mit Uelzen, dort ist es dann ein voller Dienst und dann seht ihr mich halt häufiger nicht. Ich hoffe, ihr weint nicht. Ich muss sagen, ich habe schon eine Träne in den Augen, denn ich habe euch die letzten Jahre richtig ins Herz geschlossen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es umgekehrt auch so ist. Aber Gottes Wege sind nicht unsere Wege, aber sie sind immer gute Wege. Oder? Da dürfen wir felsenfest dran festhalten. Als ich vor 4 Wochen das letzte Mal bei euch war, habe ich über die Versuchung Jesu gesprochen. Und wir haben genau die erste Versuchung geschafft. Also mache ich heute bei der zweiten weiter. Mal schauen, wie lange es braucht, bis wir zur dritten kommen. Aber ich will Rückblick halten, denn 4 Wochen sind eine lange Zeit und da vergisst man schon das eine oder andere. Ich glaube, bevor ich hier immer wieder auf das Kabel steige, und dann kann ich das Kabel etwas auf die Seite legen. So, besser. Ja? Also wir haben uns angeschaut, die erste Versuchung Jesu, und wir haben gelesen, Lukas 4, wie Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt worden ist. Nach seiner Taufe, der Himmel hat sich geöffnet, die Stimme aus dem Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das kennen wir ja immer, wenn wir gerade in Hochzeiten sind, dann wissen wir eins, die nächste Wüste kommt bestimmt. So. Jesus wurde also vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Und so wie er in die Wüste geführt wird, werden auch wir immer wieder an Punkte gebracht, die für uns wirklich Wüstenzeiten sind. Aber diese Wüstenzeiten, haben wir auch gesehen, gehören geradezu dazu. Wir glauben, wir predigen und wir ehren einen liebenden Gott, der sich in allen Bereichen um uns kümmert. Ah, schön. So, aber wie sich Eltern um ihre Kinder kümmern und einen Erziehungsauftrag haben, so hat auch ein Papa im Himmel einen Erziehungsauftrag mit uns. Und deswegen gibt's Wüstenzeiten. Ich will auch das an einem kleinen Beispiel mal deutlich machen, wenn so ein 2-jähriger Knirps bei Aldi an der Kasse sich auf den Boden wirft und mit den Füßen strampelt und den halben Laden zusammenschreit und Mama Nein sagt, dann ist das Erziehung, weil Mama weiß, 17 Lollis an diesem Tag waren genug. Manchmal wünschen wir uns, dass wir mehr kriegen, aber unser Papa weiß ganz genau im Himmel, was uns auch gut tut und wann er uns etwas gibt. Gott möchte uns also auch erziehen und das nur zu unserem Wohl. Und deswegen gehören Wüstenzeiten auch zu unserem Leben dazu. Nun haben wir die erste Versuchung betrachtet und gesehen, es ging in der Hauptsache dort darum, den Glauben zu zersetzen. Ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann kannst du doch da jetzt Brot aus Steinen machen. Das ist das, wo der Teufel immer wieder so gerne seinen Finger in unsere Wunden legt. Ja, wenn du doch ein Kind Gottes bist, warum bist du denn immer noch krank? Warum bist du denn immer noch arbeitslos? Warum hast du denn schon wieder eine Krise? Das ging schon am Anfang der Welt los. Ja, wenn Gott doch gesagt hat. Ja? Immer wieder dieses, den Glauben zu zersetzen. Und dann kommen die Zweifel auf. Ja, es ist ja so. Ne? Gott hat doch gesagt und ich bin doch Gottes Kind. Und warum? Und dann fangen wir an, zu zweifeln. In dem Zusammenhang, das ist alles jetzt noch Rückblick, ich will euch wirklich noch mal reinnehmen, in dem Zusammenhang haben wir auch gesehen, dass Jesus ganz Mensch war. Und die Frage hat sich uns gestellt, hätte Jesus denn wirklich jetzt aus diesen Steinen Brot machen können? Und ich habe sie mit Nein beantwortet. Weil Jesus muss Mensch geblieben sein. Hätte er da schon seine Göttlichkeit gezeigt, dann wäre von Anfang an klar gewesen, es geht um ihn, er kann seine Göttlichkeit jederzeit in die Waagschale werfen. Aber Hebräer 5 sagt uns, Jesus musste gehorsam lernen. Ja, aber er war doch Gottes Sohn. Ja, aber er war auch vollkommen Mensch. Und wir lesen Lukas, die anderen Kapitel später, dass er sagt, ich kann von mir aus nichts tun, es sei denn, ich sehe es den Vater tun. Und das war nicht der Zeitpunkt, jetzt ein Wunder zu tun. Das war der Zeitpunkt, auf den Vater zu horchen. Und was macht Gott? Er gibt ihm einen Impuls und Jesus antwortete dem Teufel mit einem Bibelwort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Wort, das aus Gottes Mund ausgeht. Und an dieser Stelle haben wir einen Rückblick gemacht und gesehen, alle Worte, die Jesus in seiner Versuchungszeit geantwortet hat, finden wir in 5. Mose in den Kapiteln 6 bis 8. Das sind die Kapitel im Mose, wo uns zusammenfassend die Wüstenwanderung beschrieben wird. Also hier diese Parallelstelle und Jesus antwortete dabei auf. Und wir sehen die Parallele von Israel in der Wüste. Auch sie begehrten auf. Ja, jetzt hast du uns da rausgeführt aus der Sklaverei und jetzt haben wir nichts zu essen. Hä? Ja, so sind wir Menschen. Statt an das Gute zu denken, Gott, wir danken dir, du hast uns aus der Sklaverei rausgeführt. Hey, wir haben nichts zu essen. Ja, dieses Murren, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Sie hätten sich als Volk Israel darauf verlassen können, wenn Gott sie schon rausführt, dann versorgt er sie auch. So, jetzt höre ich mit der Zusammenfassung auf. Jesus ist dieser Versuchung nicht erlegen. Für ihn hat es bedeutet, ich halte mich an Gottes Wort, egal in welcher Situation. Das Wort Gottes ist mir viel wichtiger als kurzfristige Erfüllung meiner Bedürfnisse, weil ich weiß, Gott ist mein Versorger, weil ich weiß, Gott ist gut und weil ich meinen Glauben nicht zersetzen lassen will. Okay, seid ihr jetzt bei mir, seid ihr wieder drinnen in dem, was wir vor 4 Wochen gehört haben? Freut mich, dann können wir weiterlesen. Jetzt lesen wir in Lukas 4, Vers 5, und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm, alle Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es steht geschrieben, wieder 5. Mose, diesmal Kapitel 6, Vers 13, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Während die erste Versuchung war, den Glauben zu zersetzen, geht die zweite in dem Bereich hinein, den Glauben zu ersetzen. Es baut also logisch aufeinander auf. Zersetzen und ersetzen. Wenn etwas zersetzt ist, wenn der Glaube in mir zersetzt ist, dann bin ich bereit, ihn zu ersetzen. Klar. In Wüstenzeiten versucht der Teufel, unseren Glauben schwach zu machen. Siehste, Ich dir gleich gesagt, das taugt nichts mit Gott. Und hier auch, ja, wenn dein Vater sich doch um dich kümmern würde, dann hättest du jetzt doch was zu essen. Siehst du nicht, der kümmert sich gar nicht und du hungerst hier wie verrückt. Ja, dieses Glauben zersetzen. Und jetzt versucht unser Teufel etwas anderes anzubieten. In Jesu Fall war es ihm, du bist doch hier, um dein Reich auf Erden aufzubauen, oder? Wollt er doch. So soll es doch sein, oder? Gott hat doch Jesus gesandt, damit sein Reich auf der Erde aufgebaut wird. Aber jetzt Jesus, komm, du musst ja nicht den Umweg übers Kreuz gehen. Du kannst es sofort haben, jetzt. Erinnert uns das was? Wie schnell wir instant Christen sind, jetzt, sofort, gib mir. Du sollst Gott, den Herrn, deinen Gott, alleine anbeten und ihm dienen. Auch hier möchte ich jetzt wieder die Parallele zur Wüstenwanderung aufzeigen, denn das geht so klar. Die haben in der Wüste also, kaum war Mose mal 40 Tage weg, angefangen, ihren Gott zu ersetzen. Goldenes Kalb. Mann, wie blöd kann man sein? Gott hat die versorgt, die Ägypter haben ihnen beim Auszug alles Geld noch hinterhergeworfen, damit sie endlich loswerden. Und jetzt nutzen sie den Reichtum, den Gott ihnen geschenkt hat, und machen einen anderen Gott. Wie nutzen wir das, was Gott uns geschenkt hat? Wir müssen uns das mal bildlich vorstellen. Die Bibel spricht von 600.000 Männern, die ausgezogen sind. Nun haben die ja ihre Frauen und ihre Kinder nicht in Ägypten gelassen. Also wir gehen davon aus, dass es ein Volk war, das da ausgezogen ist, das wohl so um die 3 Millionen oder mehr von der Größe hatte. So, nun geh mal in die Wüste. Was machst du in der Wüste? Ganz klar, Ackerbau und Viehzucht, ne? Ja. Nee, da gibt's nichts. Da ist nicht mit Anbauen und Ernten und Säen. Da ist nichts. Und Gott fängt an, dieses Riesenvolk zu versorgen, indem Manna vom Himmel fällt. Kannst du dir nicht vorstellen, für 3 Millionen Leute Futter, Essen, jeden Tag neu. Und das mussten die auch jeden Tag neu sammeln, weil das ist am nächsten Tag schon wieder schlecht gewesen. Und das sah zwar aus wie so ein Harz, und wenn du mal googelst, wie das Harz ausschaut, dann ist das so dunkelbraun, möchte man vielleicht nicht essen vom Ausschauen her, aber es soll wie Ölkuchen geschmeckt haben, also so schlecht war das nicht. Ja, so Kuchen, ja, können wir schon essen, Guder, ne? Ja. So, also die Versorgung war da, aber der Teufel hat ihren Glauben schon zersetzt. Und dann, statt Gott zu danken für die Versorgung, murren sie immer dieses Manna. Und dann lesen wir, dass Gott zornig geworden ist über dieses Murren, und dann ging vom Rand des Lagers Feuer aus und hat Leute verbrannt. Schrecklich. Und Mose geht dazwischen mit einer Räucherpfanne vom Altar und dann stoppt das auch. Ja. Jetzt hätten sie lernen können. Aber statt zu lernen und sagen, dankbar sein für das Manna, war ruckzuck die nächste Situation, es gab kein Wasser. Nur in der Wüste, sagt man, mindestens 5 Liter Wasser brauchst du pro Tag in der Wüste. Mal 3 Millionen. Ich glaube, das Wasserwerk hat denen auch gekündigt, Guido. Auf jeden Fall war nichts da. Ja? Und das ist eine Menge Wasser, die du brauchst. Und sie waren so böse, dass Mose zu Gott gesagt hat, es fehlt nicht viel und die steinigen mich. Also tu bitte was. Und Gott hat wieder eingegriffen, wieder, und er hat Wasser geschenkt für 3 Millionen Leute. Hammer, ja? So, umsonst, umsonst das Wasser, umsonst das Manna, das Feuer war in Tabera, und Tabera heißt auch Brand, und das Wasser war in Massa, und Massa heißt Versuchung. Warum gab's kein Wasser? Weil Gott sie prüfen wollte. Habt ihr es gelernt? Habt ihr gelernt, auf mich zu vertrauen? Prüfungen finden wir als beängstigend, als schrecklich, als wünschen wir uns nicht. Wisst ihr, was Prüfungen sind? Nur ein Test, ob wir was gelernt haben. Ja, ich weiß, so früher in der Schule, da haben wir nicht gelernt für Prüfungen. Und dann sind wir nach Hause gegangen und dann haben wir gebetet, oh Gott, schenk doch, dass Paris die Hauptstadt von England ist. Wir hätten lernen können, ja. Du kannst doch alles. Ja, wir hätten lernen können, ja. Und Prüfungen sind, Gott will uns testen. Hast du was gelernt? Und ich muss euch sagen, ich bin durch mein Leben durch so viel Prüfungen gegangen, weil ich nicht gelernt habe. Und Gott hat gesagt, aber du hast doch mal gebetet, ich darf dich erziehen. Ja, dann musst du auch lernen. Und wenn nicht, dann fangen wir von vorne an. Das ist doch Gnade, das ist doch schön, dass Gott uns nicht aufgibt, oder? Sondern dass er sagt, gut, okay. Der Teufel sagt zu Jesus, dann nimm doch das Reich. Geh doch Abkürzungen. Jesus sagt, nein. Ich werde nur Gott anbeten und niemals dich. Ja, den Teufel anbeten. Keiner von uns würde jetzt sagen, ja, ich bete den Teufel an, das ist so weit weg von uns irgendwo. Ja. Aber es ist gar nicht so weit weg. Wenn wir nur mal das Finanzamt befragen, ja, Finanzamt haben wir ja immer nicht so ein gutes Verhältnis, aber frag doch mal das Finanzamt, es gibt in Deutschland 40.000 registrierte Geistliche, also Priester, Pfarrer, Freikirchliche, Pastoren und so weiter, 40.000, die Steuern zahlen. Es gibt aber 80.000 registrierte Hexen- und Satanspriester, die dafür Steuern zahlen. Also es ist nicht so weit weg. Ja? Würden wir nicht sagen, natürlich nicht. Ja? Aber mir geht es einfach darum, mal aufzuzeigen, dass das so in unserer Gesellschaft nicht so weit weg ist. Dem Teufel geht es immer darum, unser Vertrauen weg von Gott zu lenken. Und dann unseren Glauben zu ersetzen. Nein, 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 keine Angst. Du brauchst deine Religion nicht wechseln. Der Teufel sagt dir nicht, jetzt werde mal Mohammedaner oder werde Buddhist. Ja, die sind ja so sanft und so, das kannst du ruhig mal werden. Nee, nee, der Teufel sagt dir auch nicht, geh mal nicht in Gottesdienst. Nein, der Teufel lässt es zu. Du darfst ein braver Christ sein, jeden Sonntag in Gottesdienst gehen, Bibelstunde auch noch und Gebetsstunde und alles ist gut. Was macht der Teufel? Er fängt an, etwas an deinem Glauben zu ersetzen. Ich möchte euch hineinnehmen in eine alttestamentliche Geschichte, die das so gut aufzeigt. Und zwar lesen wir in 2. Chronik in den Kapiteln 14 bis 16 vom König Asa. Der hatte gute Vorfahren und das ist ja auch etwas, was immer wichtig ist, weil auch Erziehung prägt uns, wie wir sind. Ich habe gerade die Tage einen interessanten Artikel gelesen, woher unsere Intelligenz kommt. Und über 70 Jahre wird da schon geforscht, ob das gentechnisch bestimmt wird, wie intelligent wir sind. Und mittlerweile sind sie auf dem Stand, dass sie sagen, nee, unsere Intelligenz ist nur zu 40% gentechnisch und der Rest ist auch, wie wir heranwachsen, Umwelteinflüsse, Familieneinflüsse und so. Aber der König Assa war also von seinem Vorbild, von seinem Vater in bester Gesellschaft. Denn sein Vater, der König Abias, er war ein sehr, sehr frommer Vater. Der hat echt getan, was Gott gefiel. Und er war der König des Volkes Juda. Israel, nach der Wüstenwanderung, ja, dieses große Dilemma, dieses Zerfallen des Reiches, auf der einen Seite das Nordreich mit den 10 Stämmen und auf der anderen Seite Juda und Benjamin mit eben dem Reich Juda und Jerusalem. Und dann gab es auch wirklich Bürgerkrieg. Und der König von Israel, der König Jerobeam, ist gegen sein eigenes Brudervolk gezogen. Erleben wir ja im Moment auch. Und die sind mit 800.000 Mann gegen Juda gezogen und die hatten 400.000 Mann. Nur mal zum Verständnis. Im Moment hat die deutsche Armee 200.000 Mann. Das war also kein kleines Heer. Ja? Das war schon gewaltig. Und dann standen sie sich gegenüber und Abias, also der König von Juda, er sagt zu Jerobeam, sag mal, hast du sie nicht alle? Du weißt doch genau, wir sind unser Leben lang Gott gefolgt und waren Gott treu. Und du hast Gott verflucht und bist Gott weggelaufen und hast dich nie um ihn gekümmert. Und jetzt meinst du, dass du uns besiegen kannst. Welch ein Vertrauen, wenn man nur halb so stark ist wie der andere, ne? Welch ein Vertrauen. Und der Jerobeam dachte, lass den doch erzählen, hat versucht, eine List anzuwenden und hat einen Teil seiner Krieger hintenrum und wollte die in die Zange nehmen. Und als Ahabias das gesehen hat, haben sie angefangen, als komplett alle 400.000 Krieger Gott zu loben. In schwersten Zeiten loben wir Gott. In wüsten Zeiten leben wir Gott. Warum? Weil wir unseren Glauben nicht zersetzen lassen. Und ersetzen auch nicht. Und dann steht ein wunderbarer Satz und Gott schickte einen Engel, einen. Das sind 800.000 Leute und Gott schickt einen Engel. Und 500.000 Leute wurden an dem Tag getötet. Die anderen 300.000 haben Reis ausgenommen. Und die haben gelobt und haben gar nichts getan. So, das erzähle ich euch nur, damit ihr den Hintergrund von dem König Ahas seht und kennt. Und er hat dann das Reich übernommen von seinem Vater. Und sein Vater war ja also wirklich, wie wir gerade gesehen haben, gottesfürchtig. Aber Asa ist noch einen Schritt weiter gegangen. Ahabias hat es zugelassen, dass immer noch überall Götzen herumstanden. Er hat die zwar selbst nicht angebetet, aber er hat sie auch nicht vernichtet. Und Asa ist hergegangen und hat gesagt, so, jetzt müssen wir einen Schritt weiter gehen. Entweder vertrauen wir Gott ganz oder gar nicht. Er hat angefangen, diese Götzen zu vernichten, zu vernichten, zu vernichten. Und er ist so weit gegangen, seine Oma, die First Lady, ja, oder Grand Madame, je nachdem, wie ihr es ausdrücken wollt, ja, die hat noch ein Götzenbild anfertigen lassen. Und als er das gemerkt hat, hat er sie aus dem Amt geschmissen. Also auch nicht irgendwie Korruption gefördert, ah, es ist ja die Oma, da können wir nicht, ne? Nee, knallhart gesagt, wir folgen Gott nach. Wir lassen unseren Glauben nicht ersetzen. 35 Jahre war Frieden. Wie schön. Und dann kam da ein syrischer König und hat angefangen, die kleine Stadt Rama anzugreifen und dort einzunehmen und die Türme zu befestigen. Und der Asa hat gesagt, ey, mein Papa hatte doch mit dem König von Damaskus, auch Syrien, einen Vertrag, einen Bund. Und dann hat er dem König von Damaskus Geld und Silber geschickt und gesagt, lass uns doch diesen Bund wieder auffrischen. Unter dem Bund ging's doch dir und mir gut, also lass uns das wieder auffrischen. Und dann hat Gott einen Propheten geschickt, der sagt, Asa, was du getan hast, war vor Gott nicht richtig. Ja, hallo? Warum? Gott hat doch Bünde eingesetzt. Ich habe doch hier auch schon oft mit euch über den Bund gesprochen, oder? Gott ist doch ein Gott des Bundes. Was war denn jetzt falsch an diesem Bund? Denkt an den Ehebund. Soll der aufgelöst werden? Sollen wir keine Bünde mehr machen? In der Schweiz haben sie ein Gesetz rausgebracht, das gesagt hat, die Ehe gilt nicht mehr als Bund, sondern nur noch als Vertrag. Und als das Gesetz in Kraft war, haben sich die Scheidungsraten in der Schweiz verdoppelt. Ist ja kein Bund mehr, bin ich ja nicht mehr so dran gebunden. Ja, was ist denn bitteschön falsch an dem Bund? Wir müssen das Ende von Asa anschauen. Er hat diesen Bund gemacht und der König von Syrien ist gekommen, hat die aus Rama rausgeschmissen, die haben gesiegt. Man könnte denken, alles perfekt, alles paletti. Und dann steht ein ganz kleiner Abschnitt, 2. Chronik 16. 2 Jahre danach wurde Asa an seinen Füßen krank. Und er suchte nicht Gott, sondern die Ärzte. Und da sehen wir das Dilemma, das sich in Asa eingeschlichen hat. Es war nicht der Bund, es waren nicht die Ärzte. Hey Leute, richtig zuhören, ich sage nicht, geht nicht mehr zum Arzt. Ich sage nicht, schmeißt nach der Predigt alle eure Medikamente weg. Nee, die Frage ist, auf wen setze ich mein Vertrauen? Ich kann zum Arzt gehen, aber ich vertraue Gott, dass er den Arzt die richtigen Gedanken gibt. Ich kann Bündnisse eingehen, aber auf wen setze ich mein Vertrauen? Auf Menschen oder auf Gott? Das ist die große Frage. Und das ist, wenn der Teufel anfängt, unseren Glauben zu ersetzen, dann vertraue ich auf alles, was Menschen möglich in Gedanken ist. Aber was bei uns unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Also, die Frage ist, auf was setze ich? Auf meinen guten Job? Auf meine schöne Frau? Auf meine braven Kinder? Auf was setze ich? Auf was versetze ich mein Vertrauen? Oh Leute, es gab Zeiten, da habe ich mein Vertrauen auf den Lottoschein gesetzt. Wie blöd bin ich denn? Auf was setzen wir unser Vertrauen? Jesus hat gesagt, in dem Augenblick, wo ich von dir das Reich nehme, Satan, gehe ich eine Abkürzung und setze mein Vertrauen nicht mehr auf Gott, der Zeit und Stunde weiß, wann er eingreift und wann hilft. Wir haben einige Kapitel im Lukas später Jesus gesehen, wie er in Gethsemane sagt, dein Wille geschehe. Wenn es einen Weg gibt, lass mich einen anderen gehen, aber dein Wille geschehe. Das heißt, Gott, ich lasse mein Glauben nicht ersetzen. Ich lasse mein Glauben nicht ersetzen. Ich vertraue auf dich. Ich möchte euch noch hineinführen zum Schluss in das Jahr 1944, am 19. Dezember. Dort saß der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer im Reichssicherheitshauptamt in Berlin, Prinz-Albrecht-Straße 19, im Kellergefängnis. Und nur 5 Monate später hat Hitler selbst den Befehl gegeben, ihn zu liquidieren. Und dort am 19. Dezember hat er dieses bekannte Lied gedichtet, das ihr alle kennt, aber ich möchte es euch nochmal in Erinnerung rufen, indem ich euch das vorlese. Und stellt euch die Frage, auf wen hat er sein Vertrauen gesetzt? Von guten Mächten, treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, das du für uns geschaffen hast. Und reichst du uns den Kelch, den schweren, bittern, des Leid gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lasst euren Glauben nicht zersetzen. Ich weiß, wie der Teufel kommt. Jetzt sind wir so wenig geworden, ne? Lass ihn nicht zersetzen. Lass ihn nicht ersetzen. Sondern glaubt und vertraut auf Gott. Manche Wüsten sind groß. Manche sind klein. Manche bis in einem halben Tag durch. Manche, wie die Wüste Sahara, die größte der Welt, da brauchst du Monate, bis du durchgelaufen bist. Und wenn dich verirrst, brauchst du Jahre. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste. Dabei wäre es ein Klacks gewesen, sie rauszuführen. Und wenn wir so weit sind, führt uns Gott auch aus unseren Wüstenzeiten raus. Schaut mal. Wir sind doch das beste Beispiel. Mein Leben lang habe ich mir das gewünscht, dass ich jetzt im August anfangen darf. Gott hat irgendwann mal gesagt, ha, ich sehe, du hast dich erziehen lassen, jetzt kann ich dich über Meer setzen. Ja, so. Also fragen wir nicht, Gott, wann hat das Ganze ein Ende, sondern fragen wir doch Gott, bin ich schon bereit oder darfst du mir noch was zeigen? Und seid sicher, ganz sicher, Gott liebt, auch in Wüstenzeiten liebt er, hat dich nie verlassen, nie. Ihr kennt die Geschichte mit den Spuren im Sand. Sie hängt so oft an irgendwelchen Plakaten. Und rückblickend, Gott, warum hast du mich in den schwersten Zeiten meines Lebens allein gelassen? Mein Kind, ich hab dich nicht allein gelassen, mein Kind.
da habe ich dich getragen. Sollte ich Fortsetzung machen, das dritte Thema ist, den Glauben zu missbrauchen, die dritte Versuchung. Also, behalte das gut, ich mache dann auch eine Zusammenfassung und dann gucken wir uns vielleicht noch das dritte Thema an. Amen.